Bevor wir uns den der Arbeit Sandraths folgenden hier ausgestellten Musikinstrumenten und dem Thema Musik zuwenden, betrachten Sie deshalb bitte erst die kurz vor dem Ausgang des Raumes ausgestellten Porträts und Impressen, die einem jeden Mitglied zugewiesenen Sinnsprüche zur Bedeutung und dem Wirken der fruchtbringenden Gesellschaft. Die fruchtbringende Gesellschaft hatte sich der Entwicklung von Normen und dem Reichtum der deutschen Sprache verschrieben. Nach Überzeugung ihrer Mitglieder, den Fruchtbringern, bestand eine der Ursachen, ja ein Brandbeschleuniger des Dreißigjährigen Krieges darin, dass man zu wenig miteinander gesprochen hatte. Und dies auch aus Ermangelung einer Sprache, die dazu befähigte, einen solch komplexen Konflikt friedlich zu kommunizieren. Über diesen selbstgewählten Auftrag schrieb damals der Komponist und Dichter Georg Neumark, man habe
diesen hochvernünftigen Vorschlag getan, ob nicht tulich, dass in Deutschland auch dergleichen Gesellschaft aufgerichtet und damit bei dem bluttriefenden Kriegsjammer unsere ädle Muttersprache, welche sowohl an alter, schönen und zierlichen Reden als auch an Überfluss eigentlicher und wohlbedeutlicher Worte so jede Sachen besser als die Fremde recht zu verstehen geben können, einen nicht geringen Vorzug hat, welche, sag ich, uns ganz rein in der ersten Milch gleichsam eingeträufelt, nachmals aber durch fremdes Wortgepräng wässrig und versalzen worden, hinwieder in ihre uralte, gewöhnliche und angeborene deutsche Reinigkeit, Zierde und Aufnehmen eingeführet, einträchtig fortgesetzet, von dem fremddruckenden Sprachenjoch befreiet, durch alte und neue Kunstwörter befestiget und also endlich in den glorwürdigsten Ehrenthron versetzet werden möchte.
Unter dem Mitgliedereintrag Nummer 402, dem Gesellschaftsnamen der Wohlgeratene und der Imprese in Güte tugendhaft, wurde August von Sachsen in die Gesellschaft aufgenommen und übernahm im Juli 1667 deren Vorsitz. Die ihm zugewiesene Pflanze war die Bibernelle.
Die ersten Mitglieder der fruchtbringenden Gesellschaft waren literarisch sehr aktiv, das kann man sagen, sowohl die Adligen als auch die Bürgerlichen. Die Bürgerlichen haben natürlich immer noch mehr produziert, weil man sich dafür ja eben erst empfehlen musste. Bei den Adligen war es eben so, das war eine Form der Geselligkeit. Man besuchte sich, es gab ein Fest, man saß abends zusammen und dann hat man eben neue Mitglieder in die fruchtbringende Gesellschaft aufgenommen. Wir haben es überliefert für Friedrich I. von Sachsen-Gotha, den Schwiegersohn. Im Rahmen der Hochzeit ist er abends in Halle. Sie setzen sich alle an einen Tisch und Friedrich schreibt in seinem Tagebuch, und ich musste eine deutsche Geschichte ohne ein einziges Fremdwort erzählen. Und das hat er gemacht. Und die nichtadligen Mitglieder, die mussten sich durch besondere literarische Leistungen empfehlen. Wir haben dann solche Personen wie eben den Schriftsteller Joachim von Sandrart, der aufgenommen wird und ganz unglaublich jubelt darüber und gleich als Dank eine große Schrift verfasst, wo die fruchtbringende Gesellschaft gefeiert wird, also illustriert, wo also das Loblied auf natürlich alle Mitglieder, den Fürsten und eben deren, na nicht nur Leistungen, aber auch auf deren Bildung, ihren Stand, auf ihre Hochherzigkeit, auf ihren Glauben und so weiter gesungen wird. Also es ist immer wieder ein bisschen ein Mittel zum Zweck. Nimmst du mich wahr, nehme ich dich wahr. Und es geht aber durchaus wirklich auch um die Literatur, um, ja, wie drückt man Dinge aus, wie beschreibt man Dinge.
In der Forschung zur Geschichte der fruchtbringenden Gesellschaft besteht inzwischen weitgehend Einigkeit darüber, dass diese Gesellschaft ambitionierte kulturpolitische Ziele verfolgte, weit über ihr Wirken als Sprachgesellschaft hinaus. Der Germanist und Historiker Andreas Herz wies darauf hin, dass innerhalb der fruchtbringenden Gesellschaft schon um 1640, also mitten im Dreißigjährigen Krieg, eine systematisch-wissenschaftliche Debatte um die deutsche Volks-, Landes- und Muttersprache geführt wurde.
Es werden Arbeiten in grammatikalischer Hinsicht gemacht, es werden Grammatiken geschrieben, es werden Wörterbücher erstellt, es werden Dinge übersetzt aus dem Italienischen, Französischen, Lateinischen ins Deutsche. Und die sind schon sehr, sehr aktiv. Und Herzog August ist eben anders als Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen nicht im Ausland gewesen. Wir führen das auf den 30-jährigen Krieg zurück. Das war zu gefährlich. Er hat eben jetzt nicht die Fürstenreise gemacht, die eben manch einem gut bekommen ist. Er war aber durch seine Kindheit am Dresdner Hof sehr, sehr orientiert. Und August hat dieses Amt dann immerhin auch 13 Jahre verwaltet. Und es sind noch viele, viele Dutzend Mitglieder in seiner Zeit aufgenommen worden.
Ein bedeutendes Mitglied aus Halle war beispielsweise Johann Christian Guins, der ab 1627 als Rektor des Stadtgymnasiums in der Saalestadt wirkte. 1641 nahm man ihn als der Ordnende in die Gesellschaft auf. Guins publizierte 1645 eine erste deutsche Grammatik. Schon im Jahr 1666 wurde diese erneut verlegt, was die Popularität dieses Buches verdeutlicht.
August nahm während seiner Zeit als Vorsitzender der Gesellschaft 102 neue Mitglieder auf. Der Palmenorden entwickelte sich darüber hinaus zu einer kulturellen Akademie mit repräsentativen Aufgaben.